Ich, Markus, dass du sie uns kurz beantwortest. Sag erstmal ganz allgemein, wer bist du überhaupt?
Genau. Markus Till, 48 Jahre alt, bin verheiratet mit meiner Frau, der Niki, die hier heute auch mit mir dabei ist. Wir haben zwei erwachsene Söhne. Ich habe mal Biologie studiert und habe da sogar mir einen Doktortitel erworben. Aber es muss jetzt keiner Herr Dr. Till zu mir sagen. Deswegen einfach Herr Doktor, das reicht.
Nicht das erste Mal gemacht.
Funktioniert aber immer. Genau. Ich arbeite im Uniklinikum Tübingen und da kann ich mal, das wäre auch noch eine längere Geschichte, kann ich mal bei Gelegenheit vielleicht beim Kaffee oder so erzählen, wer das
Vielleicht in einem
interessiert.
Satz, was machst du dort? Dokterst du dort rum als Biologe oder was machst du?
Ja, das ist eben die Schwierigkeit.
Ach
Da brauchen wir
so.
zwei Sätze. Also ich arbeite da in der Verwaltung und leite den Baubereich an der Klinikumsverwaltung des Uniklinikums. Und wer sich jetzt fragt, was das mit Biologie zu tun hat, das dann beim Kaffee.
Okay, wir haben gehört, dass du Naturwissenschaftler bist als
Ja.
Biologe. Jetzt habe ich eine Frage. Naturwissenschaftler und Glaube, schließt sich das nicht eigentlich aus?
Also ich finde genau das Gegenteil. Ja, das sagen manchmal Leute zu mir, wie kannst du, du hast Biologie studiert, du hast das da alles gehört, wie die Erde und die Lebewesen entstanden sein sollen und du bist gläubig. Und ich sage denen immer, also ehrlich, ist jetzt kein irgendwie fromm übertönigt, nirgends ist mein Glaube, also das stimmt, das ist jetzt übertrieben, aber mein Glaube ist sehr gestärkt worden durch das, was ich an der Universität gelernt habe, wie fantastisch, unglaublich komplex, raffiniert, durchdacht wir selber gebaut sind, alle Lebewesen gebaut sind. Manchmal auch zu merken, wie auch die Professoren und die Dozenten das eigentlich zugeben. Das ist unglaublich, wie raffiniert das alles gebaut ist. Natürlich darf man es dann nicht laut sagen, dass da ein Schöpfer dahinter stecken muss. Aber für mich war es offenkundig. Es hat mich bestärkt darin, was David gesagt hat. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Er wusste ja noch gar nicht, wie wunderbar wir tatsächlich
Ja.
gemacht sind. Und das hat man an der Universität besonders gut lernen können.
Schön.
Also deswegen Naturwissenschaft, ich bin großer Naturwissenschaftsfan, aber das bestärkt mich in meinem Glauben.
Okay. Also wenn ihr dort knifflige Fragen... Ist das an, das Mikro?
Ja.
Ja. Ja. Wenn ihr dort knifflige Fragen habt für unsere Frage-Antwort-Runde, das ist der Mann für eure Fragen. Schreibt sie euch gerne schon mal auf. Kannst du uns kurz sagen, wie du zum Glauben kamst?
Auf einer Kinderfreizeit war ich 11 Jahre alt und das war eine evangelistische Kinderfreizeit. Da gab es tolle Bibelandachten irgendwie, aber irgendwann hat der Referent gesagt, alle, die sich bekehren wollen, das war damals, hat er so offen gesagt, die kommen nachher mit mir auf ein Zimmer und da bekehrt ihr euch. Und ich fand das ganz normal und bin da hingegangen und dann hat einer nach dem anderen sein Übergabegebet gesprochen und ich war auch dabei und es war eine super Sache. Aber ist klar, ist dann noch durch ein paar Krisen gegangen, mein Glaube in der Jugendzeit und es gab dann immer wieder so Momente, die neue Durchbrüche brachten. Ich werde nachher auch noch mal erzählen davon.
Preis den Herrn, schön. Du bist aus dem Raum wieder rausgekommen. Einige wissen das von dir. Die meisten, die hier sitzen, sind Freikirchler. Du bist ja Landeskirchler.
Ja.
Und ich hoffe, dass alle noch sitzen bleiben. Sag mal, so als Freikirchler für mich, wie stehst du denn zu der evangelischen Landeskirche? Ich überspitze jetzt bewusst, wie hältst du es da aus? Ich frage bewusst überspitzt.
Also es gibt zwei Dinge, über die ich mich sehr freue in meiner evangelischen Kirche. Zum einen das Erbe, das theologische, das reformatorische Erbe schätze ich sehr. Dann ich bin ganz stark verwurzelt im Pietismus. Der Pietismus hat sich immer in der Landeskirche zu Hause gefühlt. Und diese Wurzeln, aus denen sauge ich ganz arg viel. Dieses Verwurzeltsein im Wort Gottes, das ist eine Wurzel, über die ich mich wirklich sehr freue. Das zweite, worüber ich mich sehr freue, ist meine eigene Gemeinde. In Weil im Schönbuch, da komme ich ja her, haben wir eine landeskirchliche Gemeinde mit einfach, einem gläubigen Pfarrer und einem Kirchengemeinderat, wo wir eins sind in unserem Vertrauen aufs Wort Gottes und wo wir miteinander Gemeinde bauen können. Und wenn ich das jetzt mal einem Freikirchler so sagen darf, wir haben echt tolle missionarische Möglichkeiten da. Ja, wir machen Kinderkircharbeit sogar. Ganz außenstehende Leute schicken ihre Kinder dahin und dann kommen die Konfirmanden zu uns. Wir können ganz viel mit denen machen. Und das genießen wir gerade, da in dieser Gemeinde zu sein. Und dort fühlen wir uns hingestellt im Moment.
Schön. Ja, bei uns ist auch nicht das Gold, was glänzt. Danke dir. Welche Schwerpunkte hast du in deiner Gemeindearbeit? Das ist dann die letzte Frage.
Okay, also ich bin Kirchengemeinderat da, bin also im Leitungsgremium. Mit meiner Frau zusammen sind wir in der Kinderkirche aktiv. Wir haben einen Glaubenskurs entwickelt, den machen wir jedes Jahr.
Der heißt wie?
Aufatmen in Gottes Gegenwart.
Ja,
ja. Genau. Den machen wir jedes Jahr. Wir haben einen Jugendkreis bei uns zu Hause, einen Hauskreis. Und Lobpreis lieben wir halt beide. Das heißt, wir reformieren gerade unseren Sonntagmorgens-Gottesdienst und sagen jede zweite Woche keine Orgel, stattdessen Band. Und inzwischen haben wir 5 Bands etabliert, die sich abwechseln und Lobpreis gestalten mit unserer traditionellen Gemeinde. Das ist ein spannender Weg, den wir da gehen. Aber wir sind gerade voller Zuversicht, dass das gelingt und dass wir als Gemeinde miteinander lernen, was es heißt, Lieder zu singen, im Aufschauen zu Gott, im Lobpreis, in Anbetung auf ihn zu schauen. Sehr spannend, aber es macht gerade richtig Freude.
Schön. Dann möchte ich noch gerne dich segnen, bevor du anfängst zu sprechen. Herr, wir danken dir für Markus, dass du ihn in seine Kirche dargestellt hast und dass er Licht und Salz sein darf. Und wer ihn kennt, weiß auch, dass in den letzten Monaten da sehr viel Kraft auch von ihm ausgegangen ist, sehr viel Wirkungskraft. Und ich bitte dich, Herr, dass du ihn segnest und dass du uns segnest beim Hören und dass wir ganz nah jetzt an deinem Herzen sind, Herr, und dass Markus die richtigen Worte findet, in unsere Herzen hineinzusprechen und offenbarend zu sprechen. Amen.
Amen. So, jetzt hole ich mir kurz meine Fernbedienung, genau. Und wenn du das so genau umdrehen könntest, weil dann kann ich nebenher sehen, was ihr seht, ohne mich immer umdrehen zu müssen. Ja, der erste Vortrag heißt mit Kraft gestärkt durch Gottes Geist. Und ich möchte einen Bibeltext mit euch anschauen und den lesen wir jetzt erstmal gemeinsam. Moment, ich muss es noch anschalten, sonst kann es nicht gehen. Der Bibeltext steht in Lukas 3 und ich lese es euch einfach mal vor. Es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt, 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier hinunter, denn es steht geschrieben, er wird befehlen seinen Engeln für dich, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm bis zur bestimmten Zeit. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa und die Kunde von ihm erscholl durch das ganze umliegende Land. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Jesus, danke für dein Wort. Danke für die Kraft deines Wortes. Und ich bete jetzt, dass du kraftvoll in unser Herz hineinsprichst, dass du den Samen deines Wortes ganz tief in unser Herz legst, damit es dort keimen, wachsen, Frucht bringen kann. 30, 60 und 100-fach. Amen.
Amen.
Amen. Habt ihr schon mal einen Jesus-Film gesehen? Habt ihr, oder? Ja, also diese Szene, ich weiß nicht, ich habe früher dieser Jesus-Film von Campus für Christus, den habe ich geliebt. Und da gibt's diese Szene, wie Jesus getauft wird und dann kommt der Heilige Geist auf ihn runter wie eine Taube. Frage, war das so? War das wirklich so oder war es nur eine nette Szene? Ich habe mal gesehen, übrigens, es muss ziemlich schwierig gewesen sein, weil die Taube lange nicht machen wollte, was im Drehbuch stand. War es wirklich so? Ich will da jetzt nicht viel spekulieren. Ich finde zumindest, der Text schlägt es nicht unbedingt nahe, dass es so war. Weil was ja hier steht ist, der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt. In leiblicher Gestalt hatte er eine. So, und er kam hernieder wie eine Taube. Ich finde, das heißt nicht unbedingt, dass der die leibliche Form einer Taube hatte. Und wie gesagt, ich will da jetzt nicht länger dabei bleiben bei dieser Frage, wie er aussah. Was mir wichtiger ist, ist die Aussage, er hatte eine leibliche Gestalt. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in meiner Kirche wird oft darüber spekuliert, der Heilige Geist, wer oder was ist das eigentlich? Ist es so ein Kraftfeld? Oder ist es so eine Energie, wir fühlen uns plötzlich alle so gut miteinander und da weht so ein guter Geist unter uns? Was ist denn das, der Heilige Geist? Und immer wieder sind Leute überrascht, wenn ich sage, der Heilige Geist ist, können wir mal hier lesen, der Heilige Geist ist Gott. In Johannes 4 lesen wir das, Gott ist Geist. Ja? Beim Vater fällt uns Evangelischen zumindest das uns irgendwie leicht, uns das vorzustellen, da ist eine Person, ein Vater ist immer eine Person. Und Jesus, wie gesagt, wir haben alle schon Jesus-Film gesehen, klar, der ist auch eine Person. Aber wie ist das beim Heiligen Geist? Er ist auch eine Person, auch wenn wir es uns nicht gleich so vorstellen können, aber er ist auch eine Person. Und das sehen wir nicht nur an diesem Text, es gibt ganz viele Bibelstellen, die das deutlich machen, dass der Heilige Geist wirklich alle Eigenschaften hat, die auch eine Person hat. Ja, wir lesen, dass er uns hilft. Wir lesen, dass er für uns betet. Wir lesen, dass er ein Ratgeber ist, dass er uns führt, dass er uns leitet. Und sogar, dass er beleidigt sein kann, dass er betrübt werden kann, wenn wir Dinge tun, die nicht zum Wesen, zum Charakter des Heiligen Geistes passen, dann kann er betrübt werden. Ja, an anderer Stelle wird er auch noch als Tröster bezeichnet und. Viele Eigenschaften, die eindeutig nur Personen haben. Der Heilige Geist ist eine Person wie der Vater und wie der Sohn auch. Deswegen ist es auch völlig okay und in Ordnung, zum Heiligen Geist zu beten. Vielleicht für euch alle schon Standard, aber in meiner Kirche nicht unbedingt. Wobei, ich muss ein bisschen einschränken, eigentlich gibt's bei uns ein ganz altes Lied, vielleicht kennt ihr das bei euch auch, das heißt, O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Ich liebe dieses Lied. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. Ich würde es nur gerne, bereite ein Pfingstfest nah und fern. Und so, was für ein fantastischer Text. Da kommt Erweckungsluft rüber, wenn ich dieses Lied singe. Also, unsere Väter und Mütter im Glauben haben das schon gewusst. Mit dem Heiligen Geist darf man sprechen. Es ist jetzt kein Problem, wenn du das nicht regelmäßig tust. Wisst ihr, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, die sind nicht eifersüchtig aufeinander. Der Heilige Geist ist nicht frustriert, wenn du primär zum Vater und zum Sohn redest im Gebet. Aber es ist jedenfalls nicht verboten. Es ist völlig in Ordnung zu sagen, komm, Heiliger Geist, komm und füll du jetzt diesen Raum. Komm und fülle mich, füll du mein Herz aus. Komm und präge du meine Familie, meine Gemeinde, meine Arbeitsstelle, was auch immer. Den Heiligen Geist zu sagen, du bist hier willkommen. ist absolut angemessen, wenn wir auf den biblischen Befund schauen. So, der öffentliche Dienst Jesu begann damit, dass er sich taufen ließ, und dann heißt es in der Bibel, er war voll Heiligen Geistes. Erst danach ging er los. Und das ist das Erste, was mir ganz wichtig ist heute. Er ist erst losgegangen, als er voll Heiligen Geistes war. Leute, ich wünsche mir so, dass die Kirche Jesu in Deutschland, damit meine ich jetzt nicht eine bestimmte Denomination oder Landes- oder Freikirche, sondern einfach alle, die Jesus lieben und die ihm nachfolgen, dass wir wieder eine Kirche sind, die sich bewusst ist, dass wir es nicht aus eigener Kraft tun können, sondern dass wir gesandt sind zu gehen in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist allerdings die Frage, voll Heiligen Geistes, was bedeutet das eigentlich? Ja, Markus, gerade hast du noch gesagt, der Heilige Geist, das ist eine Person, ja, aber das klingt jetzt wieder eher so, ist das wie eine Art Flüssigkeit, da fülle ich was in mich rein und ein bisschen mehr, noch ein bisschen und dann bin ich voll. Ist der Heilige Geist doch irgendwie so eine Masse, von der man mehr oder weniger haben kann? Markus, wie passt denn das zusammen? Was bedeutet denn das, voll Heiligen Geistes zu sein? Da möchte ich erstmal kurz mit euch drüber nachdenken. Was heißt das eigentlich? Und vielleicht ein erster Hinweis, was das heißen könnte, ist diese Bibelstelle hier, Epheser 5, Vers 8 und 19, da steht, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Paulus, was ist das denn für eine Zusammenstellung? Du stellst also den Heiligen Geist und erfüllt sein mit dem Heiligen Geist direkt mit sich besaufen gegenüber. Wie war das bei den Ephesern? War das bei denen eine große Gefahr, dass sie ständig Trinkgelage hatten? Oder warum diese seltsame Gegenüberstellung? Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass es da eine gewisse Parallele gibt. Nicht erschrecken, ich löse es gleich auf, aber der Alkohol verändert unsere Persönlichkeit. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal zu einem richtig Betrunkenen begegnet seid, ja, aber man merkt, er ist nicht mehr er selber. Ja, seine Persönlichkeit ist verändert. Er ist vielleicht vorher ein Introvertierter gewesen, plötzlich tanzt er auf dem Tisch und schlägt über die Stränge. Es ist so entwürdigend, finde ich. Es ist schlimm, was Alkohol mit einem Menschen tut. Ich werde morgen auch noch ein bisschen mehr davon berichten, weil ich habe da Kontakt mit einigen Leuten, bei denen dieses Thema ganz groß ist. Aber der Heilige Geist tut im Grunde was Ähnliches. Auch er arbeitet an unserer Persönlichkeit. Paulus spricht davon, dass da Dinge wachsen in unserer Persönlichkeit, in unserem Charakter, die vorher vielleicht nicht da waren oder kaum da waren, so zum Beispiel Geduld. Er gibt mir Geduld, aber schnell. Freundlichkeit, Liebe, Sanftmut, ganz viele Früchte des Heiligen Geistes, die aufwachsen, wenn uns der Heilige Geist erfüllt. Der grundsätzliche Unterschied ist nur, der Alkohol raubt uns die Würde, während der Heilige Geist verleiht Würde, die Würde eines Königskinds, die Würde eines Sohnes, einer Tochter des Allerhöchsten. Und der Alkohol entstellt, während der Heilige Geist stellt wieder her. Und der Heilige Geist wirkt in deinem Leben. Du musst keine Angst haben, dass er dich irgendwie verdreht. Er stellt nur wieder her, wie Gott dich eigentlich gedacht hat, wie er dich geplant hat, in deiner Würde, die er dir mitgegeben hat von klein auf. Das ist der grundlegende Unterschied. So, aber das beantwortet immer noch nicht ganz, finde ich, die Frage, was bedeutet es, voll Heiligen Geistes zu werden? Und deswegen möchte ich noch eine Bibelstelle mit euch angucken, von der ich finde, dass die ganz viel erklärt. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, schreibt Paulus im Galaterbrief, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. So, ich bin ja jetzt ein bisschen älter schon als der Waldemar. Und manchmal kommt ein Freund zu mir und sagt, klopft mir auf die Schulter und sagt, na, wie geht's, altes Haus? Ja, es stimmt. Unser Leben ist ein bisschen wie ein Haus. Ich habe ein schönes Haus hier noch drauf, genau. Viele Bereiche gibt es in einem Haus. Viele Zimmer, viele verschiedene Bereiche. Ja, also in unserem Lebenshaus gibt es zum Beispiel das Arbeitszimmer, ja, wo wir unseren Job haben oder unsere Arbeit zu Hause, wie auch immer, was uns zu tun aufgegeben ist. Dann gibt's halt das Hobbyzimmer, was auch immer du tust, ob du eine Eisenbahnanlage hast oder lieber Musik machst oder was auch immer. Und dann gibt's halt das Ehezimmer, wenn du verheiratet bist oder wenn du Single bist, dieses Single-Dasein, wie du da damit umgehst. Und ich könnte jetzt ganz viele Bereiche deines Lebens aufzählen, Zimmer deines Lebenshauses. Und Paulus sagt: Voll Heiligen Geistes werden heißt, alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Das heißt in diesem Bild, ihm alle Zimmer deines Lebenshauses aufzumachen und ihn da reinzulassen. Wisst ihr, das ist nicht immer angenehm. Weil in manchen Zimmern unseres Lebenshauses sieht es vielleicht nicht so schön aus. Und du weißt vielleicht, puh, wenn ich die Tür aufmache, das ist unangenehm, weil ich verstecke das lieber, diesen Bereich meines Lebens. Und wenn ich eins gelernt habe, ist, dass der Heilige Geist, er ist kein Einbrecher. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er bricht nicht ein in dein Leben. Er wartet, bis du ihm aufmachst. Es gibt manchmal Ausnahmen, aber im Wesentlichen ist es so, er wartet drauf, dass du ihm die Tür aufmachst. Und wie gesagt, kann unangenehm sein, weil der Heilige Geist ist ja Licht und dann geht da drin das Licht an und man sieht das ganze Gerümpel. Aber es ist gut, wenn das passiert. Es ist gut, wenn das passiert, weil der Heilige Geist fängt an diesem Zimmer zu arbeiten. Er macht erstmal Rolladen hoch, damit es hell wird. Mal Fenster auf, frische Luft rein in diesen Mief. Und er fängt an, aufzuräumen, die Dinge rauszuschmeißen, die da nicht reingehören, den Dreck wegzumachen, die Möbel wieder ordentlich hinzustellen und das Zimmer wieder in den Zustand zu bringen, wie es eigentlich mal gedacht war, wie es geplant war und am Ende, dass du dich drin wohlfühlen kannst. Aber es geht los mit dieser Demütigung, es zuzugeben, das ist ein Bereich, den habe ich noch verschlossen vor Gott. Da aufzumachen, ist ein Schritt in Richtung, voll mit dem Heiligen Geist zu werden. Das heißt, voll Heiligen Geist zu werden, heißt nicht, dass wir immer mehr vom Heiligen Geist bekommen. Das geht auch nicht. Ja? Man kann nicht mehr oder weniger Heiliger Geist haben. Der ist eine Person, der ist immer einer. Voll Heiligen Geistes zu werden, heißt, dass er immer mehr von uns bekommt. Und dass er immer mehr alle Bereiche unseres Lebens durchdringen, ordnen, füllen darf, prägen darf. Und das brauchen wir. Das brauchen wir. So, Jesus ging also voll Heiligen Geistes los und wäre ich das gewesen, hätte ich dann gedacht, so jetzt voll Heiligen Geistes, wo seid ihr Kranken? Kommt her, ich will euch alle heilen und die Dämonen austreiben und jetzt wird gepredigt, Bergpredigt hoch 5 und die Leute werden kommen und hören, Heiliger Geist, was tun wir als erstes? Gehen in die Wüste. Was? In die Wüste. Heiliger Geist, ist dir nicht klar, da ist kein einziger Kranker, den ich heilen kann? Ich kann schon predigen, aber ich weiß nicht, ob das die Steine so richtig verändern wird. Was soll ich in der Wüste? Was, da kann ich null bewegen. Jetzt bin ich voll Heiligen Geistes und du schickst mich dahin, wo echt nichts ist. Ja, das ist Wüste südlich von Jerusalem. Es ist wirklich öd, da ist nichts. Was soll das, Heiliger Geist? Warum in die Wüste? Und ich glaube, dass diese Stelle ein ganz, ganz wichtiges geistliches Prinzip beschreibt, das wir wirklich lernen müssen. Und dieses Prinzip heißt, bevor wir Schlachten im Sichtbaren gewinnen, müssen wir sie erst im Unsichtbaren gewinnen. Ich sage das nochmal, bevor wir eine Schlacht im Sichtbaren gewinnen, müssen wir sie erst im Unsichtbaren gewinnen. Ich möchte euch das erklären anhand von dieser Bibelstelle. Der Heilige Geist wusste ja, in welche Versuchungen Jesus geraten wird, wenn er später seinen öffentlichen Dienst anfängt. Sagt ihr vielleicht, Jesus war doch Gottes Sohn, für den waren Versuchungen kein Problem. Nein. Im Hebräerbrief lesen wir zum Beispiel, sagt er, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir. Jesus hat Versuchung gekannt. Und wir können davon ausgehen, dass es auch ihm nicht leicht gefallen ist. Ja, zum Beispiel diese Versuchung der Bequemlichkeit, die wir alle kennen. Und für ihn war das mit Sicherheit eine Versuchung zu sagen, ich mach's mir bequem in meinem Leben. Und dabei hatte der Heilige Geist ihn berufen, einen Lebensstil zu führen, der alles andere als bequem war, der das Gegenteil davon war. Einer kam mal zu Jesus, hat gesagt, ich will dir nachfolgen. Er hat gesagt, pass auf, überleg's dir gründlich. Sogar die Tiere haben einen Bau und eine Höhle, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das war kein bequemer Lebensstil. Da war es oft sicher nicht klar, was man am nächsten Tag essen wird. Für uns ist Essen ja kein Problem, für die Leute damals war das schon. Und deswegen diese Versuchung, mach's dir bequem, sag doch einfach dem Stein, werde zu Brot. Und wir wissen das ja, Jesus konnte das. Später kommen die 5 Brote und 2 Fische, plötzlich sind es 1000, kein Problem für Jesus. Aber die Versuchung ist dahinter, mach's dir bequem, mach's dir einfach. Und Jesus hat Nein gesagt. Wir werden gleich noch hören, wie er Nein gesagt hat. Und dann diese Versuchung, bewundert zu werden von den Menschen. Ja, der Heilige Geist wusste das. Der Tag kommt, da reitet Jesus auf dem Esel nach Jerusalem rein und alle schreien, Hosianna, dem der kommt im Namen des Herrn. Und sie wollen ihn sogar zum König machen. Was für eine Versuchung, sich zu baden in dieser Anerkennung der Menschen. Wir kennen das alle. Diese Versuchung, von Menschen bewundert zu werden, die war für Jesus auch real. Aber der Heilige Geist wusste, Jesus hat eine andere Berufung. Er sollte nicht sich tragen lassen von der Zuneigung der Menschen, sondern das Erste, was Jesus dann tat, war in den Tempel reingehen und die Händler rausschmeißen und sich dadurch mit dem ganzen Volk zu versauen. Und die Volksmenge, die gerade noch Jesus zugejubelt hat, kurz drauf ruft sie, kreuzige ihn. Jesus musste lernen, dieser Versuchung zu widerstehen, Bewunderung, Herrlichkeit von Menschen anzunehmen. Und dann noch diese Versuchung, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Der Teufel sagt, komm, stürz dich einfach vom Tempel runter, dann wissen alle, du bist der Herr, dann kommen die Engel, fangen dich auf und das wäre doch eine super Sache, oder? In der Bibel, da kommt der Teufel auch noch mit Bibelversen. In der Bibel steht es doch, die Engel werden dich auffangen. Und Jesus wusste, und der Heilige Geist wusste das, nein, es geht darum, nicht die Dinge selber in die Hand zu nehmen, sondern den Willen des Vaters zu tun. Und ihr wisst es später, wie Jesus versucht war, wie er wirklich Blut und Wasser geschwitzt hat. An der Stelle, wo es darum geht, gehe ich jetzt wirklich den Weg des Vaters. Und er hat dieses Gebet gesprochen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. So, wie hat Jesus geantwortet auf diese Versuchung des Teufels? Er hat einen Satz gehabt mit 3 Worten und der war entscheidend. Welcher Satz war das? Es steht geschrieben, ganz genau. Und das ist mir so wichtig. Wisst ihr, Jesus war voll des Heiligen Geistes und er hat nicht jetzt einfach mal gesagt, so im Namen des Herrn Teufel verschwinde oder irgendwie sowas in der Art. Sondern was er getan hat, war, er hat das geschriebene Wort Gottes genutzt als Waffe. Und voll Heiligen Geistes zu sein und in dem geschriebenen Wort Gottes verwurzelt zu sein, Leute, das gehört zusammen. Das braucht sich gegenseitig. Also ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber ich komme aus einer Zeit raus, So vor 20, 30 Jahren war das noch ganz schlimm. Da gab es so zwei Lager in Deutschland. Da gab es hier die Fans des Heiligen Geistes und dann gab es hier die Fans des geschriebenen Wortes. Und die waren so miteinander. Da gab's einen tiefen Graben mitten durch die Christenheit in unserem Land. Und ich bin so froh, dass das nicht mehr so ist. Und ich bin übrigens so froh, hier in der Gemeinde zu sein, wo ich ganz deutlich spüre, hier fließen diese beiden Dinge zusammen. Verwurzelt zu sein im schriftlichen Wort Gottes und zugleich zu rechnen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das brauchen wir beides. Nur auf die Kraft des Heiligen Geistes zu vertrauen, aber nicht zu verwurzelt zu sein in diesem geschriebenen Wort Gottes, dann fehlt dir was Entscheidendes. Aber nur das Wort zu haben und nicht mit der Kraft des Heiligen Geistes zu rechnen, fehlt dir auch was Entscheidendes. Wir brauchen das beides. Und gerade wenn du voll des Heiligen Geistes bist, dann benutze das geschriebene Wort Gottes. Paulus schreibt es in Epheser 6, nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Der Heilige Geist liebt es, dieses Wort, dieses geschriebene Wort Gottes zu verwenden, um uns zu trösten, um uns zu lehren, um uns zu korrigieren, um uns zu ermahnen, um Menschen mit dem Evangelium bekannt zu machen. Dieses Wort Gottes ist so kostbar, ist so entscheidend. Es ist die Grundlage der Kirche Jesu Christi. Und ich sehne mich danach, dass wir beides haben in unserem Land. Dass das geschriebene Wort Gottes wieder hochgehoben wird, dass wir Ehrfurcht haben vor diesem Wort Gottes und dass wir zugleich eine Kirche Jesu sind, die sich bewusst ist, dass wir ohne die Kraft des Heiligen Geistes verloren sind, weil wir es nicht in eigener Kraft tun können. Guck mal auf die Wüste zurück. Der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geführt und ich möchte dir sagen, wenn du voll Heiligen Geistes bist, vielleicht ganz neu und du spürst, die Kraft des Heiligen Geistes ist da, sei bitte nicht überrascht, falls der Heilige Geist bei dir in deinem Leben das Gleiche tut, dass er dich in die Wüste führt. Ich würde sowas nie erwarten, ja. Und es geht jetzt nicht darum, das zu verherrlichen oder zu glorifizieren, Wüstenzeiten. Die sind manchmal, fühlen sich nicht sonderlich schön an. Aber sei auch nicht überrascht. Er hat es bei Jesus getan. Waldemar hat vorher schon viele Geschichten erzählt von Männern und Frauen Gottes, die erstmal durch Wüstenzeiten gegangen sind. Und er tut es immer wieder. Vielleicht ist es ja für dich dran, bevor du jetzt irgendwas Großes, Öffentliches tust, bevor du in irgendeinen geistlichen Dienst auf der Bühne womöglich einsteigst, erstmal zu lernen, ein Gebetsleben zu entwickeln. Erstmal dich in diesem geschriebenen Wort Gottes dich zu verwurzeln. Erstmal dieses Wort kennenzulernen und es wirklich tiefer zu verstehen. Vielleicht ist es ja dran, zu lernen, wie man dient, ohne von Menschen gesehen zu werden. Ist es dran, auch vielleicht so einen Dienst mal zu übernehmen. Einfach mal Stühle stellen oder was auch immer. Zu Hause jemanden pflegen. Was für ein wichtiger Dienst, der von kaum jemand gesehen wird, aber so, so kostbar ist in Gottes Augen. Oder vielleicht Kinderarbeit zu machen. Leute, nächste Woche, Sonntagmorgens, werde ich wieder mit unseren Viertklässlern in der Kinderkirche sein. Ich werde mit ihnen kicken und ich werde Lobpreislieder mit ihnen singen und über eine biblische Geschichte sprechen. So wertvoll, so wichtig, mit den Kindern zu arbeiten, das ist nicht der zweitwichtigste Dienst. Eigentlich der wichtigste Dienst, weil die Zukunft der Kirche Jesu läuft dort in der Kinderarbeit. Ich hoffe, ihr wertschätzt die Leute, die den Gottesdienst verpassen, weil sie sich um unsere Kinder kümmern. So eine wichtige Arbeit. Also es kann sein, dass der Heilige Geist dich in die Wüste führt, vielleicht in die Einsamkeit ein Stück weit, vielleicht in eine Ausbildungsstätte, vielleicht auf eine Bibelschule, vielleicht auf einen Einsatz irgendwo auf der Weltmission draußen. Aber es kann natürlich auch sein, und ich glaube, das wird kommen, so wie bei so vielen Männern und Frauen Gottes, dass irgendwann dann die Tür aufgeht. So war es bei Jesus auch. Die Tür ging dann auf und dann ging wirklich dieser gewaltige Dienst los, von dem 2000 Jahre später immer noch Milliarden von Menschen fasziniert sind. Und dann fing er tatsächlich an zu predigen und die Kranken zu heilen und das Evangelium zu verkünden und die Dämonen auszutreiben. Auch das kommt. Ich will dir nur sagen, egal ob jetzt Wüstenzeit für dich dran ist oder ob eine Zeit für dich dran ist, wo du anfängst zu dienen, wo auch immer, an den Kindern, an den Jugendlichen, in der Gemeinde, im Lobpreis, bei den Senioren, wo auch immer, egal was dran ist, tu es in der Kraft des Heiligen Geistes. Du brauchst die Fülle des Heiligen Geistes dafür. Deswegen meine letzte Frage in diesem ersten Vortrag heißt, wie wird und wie bleibt man denn voll des Heiligen Geistes? So wichtig, dass wir das wissen und verstehen. Und diese Frage möchte ich noch beantworten und dann sind wir auch schon bei der Kaffeepause. Ich habe 4 Hinweise für euch. Der erste Hinweis, wie man voll Heiligen Geistes wird, habe ich eigentlich vorher schon erklärt, ist Hingabe. Ich habe euch die Bibelstelle gezeigt. Alle Bereiche unseres Lebens sollen durchdrungen, geprägt, geordnet sein vom Heiligen Geist. Und dafür ist es notwendig, dass du ihm das Haus deines Lebens und jedes Zimmer deines Lebens öffnest. Einer der wichtigsten Momente meines Lebens hat in meinem Zimmer stattgefunden, wo ich Teenager war. Und ich hatte damals ganz stark mit mir gerungen, über Wochen eigentlich. Weil ich habe das gespürt, dieser Ruf Gottes, dass ich mich ihm ganz hingeben soll, dass ich mich ihm ganz ausliefern soll. Ich habe das gespürt in meinem Herzen. Und dann kam aber eine Frage in mir auf. Ich hatte in der Bibel gelesen, dass es für manche Leute dran sei, ledig zu bleiben. Dass es eine Berufung sei, ohne eine Frau zu bleiben. Und es hat ehrlich, also es klingt jetzt lustig, aber es hat Panik in mir verursacht. Weil, also wenn ich mir eins nicht vorstellen konnte, dann wäre es gewesen, ohne eine Frau zu bleiben. Und ich habe zu Gott gesagt, okay, Gott, ich will deinen Weg gehen, ich will mit dir leben, Jesus. Nur in einer Frage entscheide ich. Nämlich, ich werde eine Frau heiraten. Okay? Keine Antwort. Gott, also, wie soll ich, also, es klingt, wie gesagt, lustig, es war echt ein Kampf in mir. Und dann kam dieser Nachmittag, ich war in meinem Zimmer und es war irgendwie, wie wenn plötzlich eine Tür in meinem Hirn aufgeht und ich plötzlich klar sehe. Und was ich plötzlich verstanden habe, war, dieser Vater im Himmel, der liebt mich unendlich. Und dieser Vater im Himmel hat mich geschaffen. Der kennt mich besser als ich mich selber. Er kennt mich, er liebt mich. Wenn irgendjemand weiß, wie das beste und das erfüllendste Leben, das ich überhaupt führen kann, funktioniert, dann ist dieser Vater. Und wenn dieser Vater zu dem Schluss kommen sollte, für den Markus ist es das Beste, ledig zu bleiben, dann kann ich kein erfüllenderes, schöneres Leben führen als das Leben eines Ledigen. Und ich würde unglaublich viel verpassen, wenn ich da an seinem Willen vorbeigehen würde. Und als mir das klar geworden ist, dass es eigentlich gar kein Opfer ist, sondern dass es ich empfange das beste Leben, das ich mir vorstellen kann, das ich überhaupt nur führen kann, wenn ich es in seine Hand lege. In dem Moment fiel es mir plötzlich leicht zu sagen, okay Gott, ich gebe auf, nimm mein Leben und mach du damit, was du möchtest. Es soll ganz dir gehören. Es soll ganz von dir bestimmt sein, dein Wille geschehe. Und ich bin da auf meine Knie gegangen in meinem Zimmer und habe das Gott hingelegt. Natürlich ist diese Entscheidung immer wieder getestet worden und musste immer wieder erneuert werden. Hingabe ist nicht was, was du einmal tust und dann war's das. Aber dieser Weg der Hingabe hat angefangen. In diesem Moment, wo mir das klar geworden ist. Und ich lade euch ein, vielleicht ist heute ein guter Moment, ganz neu dein Leben Gott hinzugeben, ihm alle Türen aufzumachen, ihm ganz die Kontrolle zu geben, weil du ihm ganz vertrauen kannst, dass er es gut macht, dass er dir das beste Leben gibt, das du überhaupt nur leben kannst. Hingabe. Zweiter Punkt, Noch ein Vers dazu, stimmt. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist der richtige Gottesdienst, sagt Paulus, dass dein Leben ihm auslieferst. Lasst uns das tun. Jetzt der zweite Punkt, beten und für sich beten lassen. Jesus hat mal gesagt, diesen schönen Vers, wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken. Du darfst um den Heiligen Geist beten. Du darfst beten um diese Fülle des Heiligen Geistes. Und übrigens, du darfst auch für dich beten lassen um die Fülle des Heiligen Geistes. Wir lesen es immer wieder in der Apostelgeschichte. Es sind Leute zum Glauben gekommen und dann kamen die Apostel und fragten, habt ihr schon den Heiligen Geist empfangen? Das mit dem Heiligen Geist, das war uns jetzt noch nicht so klar. Okay, Leute, jetzt kommt noch das i-Tüpfelchen und wir beten für euch und wir legen euch die Hände auf. Und sie haben das gemacht und Menschen sind in Berührung gekommen mit dieser Kraft des Heiligen Geistes. Das ist so wertvoll. Also lasst auch für euch beten. Ich werde es nie vergessen, wie ich das zum ersten Mal hab tun lassen in der Kirche. In Berlin war das, 89 auf dem Kirchentag, sind so Stationen, an denen man zurückdenkt, wo ich zum ersten Mal, da war so ein charismatischer Gottesdienst und ich habe für mich beten lassen. Und es ist nicht schlagartig alles anders geworden, aber ich habe ein Bewusstsein entwickelt dafür, wie wichtig die Kraft des Heiligen Geistes ist. Und ich bin da sehr dankbar dafür. Und wisst ihr, ich glaube, da ist auch eine Kraft drin, für sich beten zu lassen, weil das ja ein Demütigungsschritt ist. Ich gebe zu, ich kann es nicht alleine. Ich gebe zu, ich brauche Hilfe. Ich brauche die Hilfe Gottes. Und ich gehe zu jemandem, um diese Hilfsbedürftigkeit zum Ausdruck zu bringen. Da liegt eine Kraft drin, wenn du für dich beten lässt. Für was auch immer, für was du brauchst, aber auch einfach um diese Fülle des Heiligen Geistes. Und wenn immer eine Möglichkeit dazu ist, nimm das wahr und lass das zu. Lass für dich beten. Lobpreis und Anbetung ist der dritte Punkt. In Epheser 5 schreibt Paulus, werdet voller Geist. Und das ist jetzt eine ganz wörtliche Übersetzung hier. Werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Was Paulus da zum einen deutlich macht, ist, dieses Vollgeist werden, das ist auch nicht so, das ist manchmal falsch verstanden worden. Man wird erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann war es das für ein Leben lang. Leute, so einfach ist es nicht. Sonst hätte nicht der Paulus hier geschrieben, werdet immer wieder voller Geist, indem ihr Lieder singt. Ganz offensichtlich, wenn der Staub des Alltags sich auf uns legt, brauchen wir Schritte im Alltag, die uns helfen, wieder neu in diese Fülle des Geistes einzutreten. Und Paulus sagt, dafür ist Lobpreis eine Hilfe, weil Lobpreis verändert unsere Perspektive. Gerade eben haben wir noch um uns rumgeschaut und haben all die Probleme gesehen, all die Schwierigkeiten, all diese unlesbaren Themen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und dann startest du in den Lobpreis und du schaust plötzlich wieder nach oben auf diesen Gott, der unendliche Möglichkeiten hat, der keine Grenzen kennt, dem nichts zu schwer ist, mit dem du über jede Mauer springen kannst. Und es verändert unsere Perspektive und es hilft uns neu wieder in der Kraft des Heiligen Geistes, uns der bewusst zu sein und in der zu gehen. Und deswegen war Lobpreis und Anbetung schon immer in jeder Erweckungsbewegung die Kraftquelle von den Gläubigen. Wenn du irgendwo mal Kirchengeschichte anschaust, guck, wo sind die neuen Lieder entstanden? Überall, wo der Geist Gottes gewirkt hat, war Lobpreis und Anbetung immer mit dabei. Und deswegen freue ich mich auch hier bei euch, dass ihr Lobpreis und Anbetung Raum gebt. Das ist so wichtig für alle Nachfolger Jesu. Zum Schluss noch ein kleiner Punkt. Es ist mir wirklich ein kleiner Punkt, aber ich kann nicht über das Thema reden, ohne den kurz zu erwähnen. Und dieses Thema heißt Sprachengebet. Es ist ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen, weil es gab mal eine christliche Bewegung, die hat es bisschen überhöht. Ja, die hat so getan, als ob das die alles entscheidende Gabe ist. Wenn du diese Gabe hast, dann bist du so auf einer höheren christlichen Stufe. Und das ist falsch. Ich kenne Christen, die sind aber sowas von geisterfüllt und fruchtbar und haben diese Gabe nicht. Und ich kenne Leute, die haben diese Gabe und ich denke, okay, da darf noch vieles wachsen. Ja. Also diese Gabe macht nicht den Unterschied. Und deswegen, wenn du diese Gabe nicht hast, brauchst du nicht jetzt denken, da fehlt mir was Entscheidendes. Es sind andere Dinge entscheidend. Vor allem dieser Punkt Hingabe zum Beispiel. Viel entscheidender als Thema Sprachengebet. Aber andererseits möchte ich sagen, mir hilft es im Alltag. Paulus hat gesagt, ich wünschte, ihr hättet alle diese Gabe. Ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Für ihn war das offensichtlich eine Hilfe, in seinem geistlichen Dienst und im Alltag in Sprachen reden zu können. Ich bin berufstätig, tagsüber ist mein Tag voll, es stürmen tausend Sachen über mich ein. Aber zwischendurch, ich kann keine Gedanken fassen, um jetzt in tiefgehende Gebete einzusteigen. Aber in Sprachen beten geht immer. Und es ist mir eine Hilfe und ich bin da sehr dankbar dafür. Und deswegen, ich möchte es einfach erwähnen, wenn du diese Gabe hast, dann lass sie nicht verkümmern, sondern gebrauch die. Und vielleicht ist es für dich dran, sich mal nach der Gabe auszustrecken und für sich beten zu lassen. Und das heißt nicht, dass es unbedingt kommt, aber es könnte sein, dass Gott dir diese Hilfe an die Seite gibt. Ich möchte es einfach kurz erwähnen. Ich möchte es am Ende nochmal sagen, ich sehne mich danach, dass wir eine Kirche sind, die beides hat, die das geschriebene Wort Gottes hochhält, Ehrfurcht vor diesem Wort hat und die zugleich sich bewusst ist, dass wir nicht gehen können ohne die Kraft, ohne die Fülle des Heiligen Geistes. Und wenn dieser Heilige Geist kommt, erwarte nicht unbedingt, dass es gleich in großartige, sichtbare geistliche Dienste führt. Vielleicht führt es dich in die Wüste, dann sei auch dafür bereit. Vielleicht führt es dich in das Verborgene, im Dienst am Verborgenen, dann sei auch dafür bereit. Aber egal, was du tust, tu es in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte noch mit uns beten.